Wir schauen heute in die Sterne. Der Guide Michelin belohnt heute Abend wieder Spitzenköche. Inwieweit diese Bewertung mit den Michelin-Sternen noch eine sichere Bank ist, darüber spreche ich gleich mit dem Gastrokritiker des Landes, mit Jürgen Dolase. Und was haben wir noch an Kultur in dieser Sendung? Tanz des Verrats. Der Prix Goncourt-Preisträger Matthias Enard thematisiert in seinem neuen Roman Krieg und Terror. Und dann geht's noch um zwei historische Ereignisse. Frankreich feiert in mehreren Ausstellungen die Geburtsstunde des Impressionismus. Und in Ronald Rengs Buch 1974 eine deutsche Begegnung, da geht es um das einzige WM-Fußballspiel zwischen der DDR und der Bundesrepublik.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger.
Die Musik, die kommt heute von einer Münchner Band, die sich früher Sendlinger Stuben-Susi nannte. Heute heißt das Trio Suyono und es hat gerade sein erstes Album mit dem Titel Wellen herausgebracht. Mit zweisprachigen Songs, musikalisch angesiedelt zwischen Electronic, Psychedelic, Crowd und No Wave. Im Debüt Wellen fließt jede Menge Wasser, sagen Suyono. Es schwimmt darin aber auch der Geist mit von Herbert Achternbusch, der im Walchensee für die Atlantiküberquerung übt. Hier der Song Lucid Dreams. Heute Abend brodelt's wieder in der Gastroszene. Der Guide Michelin verteilt seine Sterne an die Spitzenköchinnen und Spitzenköche. Und der Gastrokritiker des Landes, Jürgen Dolase, bekannt durch Bücher über die Kulturgeschichte der Völlerei oder seine Kolumne Hier spricht der Gast in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der scheint es will dieser Sternegala ein bisschen in die Suppe spucken. In einem Artikel Ihres Online-Portals Eat, Drink, Think, da schreiben Sie, Herr Dolase, es ist einfacher, ein Sternekoch zu werden als ein guter Koch. Warum ist das so?
Da nehme ich eigentlich so ein bisschen das auf, was viele sehr gute und routinierte Köche immer wieder sagen, die beobachtet haben, dass es eine Art von Köchen gibt, die sehr internetaffin sind und sehr schöne Bilder lieben und diese Bilder versuchen zu kopieren. Dann sieht das alles sehr, vor allem sehr, sehr gut aus, aber die kulinarische Substanz fehlt ihnen etwas.
Okay, aber die kriegen ja keine Sterne für ihre Bilder, oder?
Naja, es ist die Frage, wie präzise Michelin auf sowas reagiert. Man hat eben den Eindruck, dass es eine ganze Reihe von Restaurants gibt, denen es etwas an dieser Substanz mangelt. Und Michelin stand immer für eine handwerkliche Substanz ohne Fehl und Makel. Und eben den richtig guten Koch mit einer richtig guten Ausbildung, der richtig in seinem Fach groß geworden ist. Und da gibt es gewisse Gegensätze zu aktuellen Entwicklungen.
Ist denn dann der Michelin-Führer, in dem die Sterne-Restaurants aufgelistet sind, überhaupt noch ein guter Kompass für den Restaurantbesuch?
Auch das hat sich wahrscheinlich ein bisschen geändert. Ich denke, dass die Köche nach wie vor einen Leitfaden dort haben, den sie auch nicht missen möchten. Ein Stern zählt und ist die Erfüllung des Berufslebens und was auch immer, auch wenn er in jungen Jahren erworben wird. Was das Publikum angeht, es wird immer noch in allen Medien eigentlich grundsätzlich über die neuen Michelin-Sterne berichtet. Das ist nicht so, wie es mal war. Dass es eine Qualitätspyramide gab, die allgemein verständlich war, wo alle ganz genau wussten, also wenn ich da und da hingehe und er hat 2 oder 3 Sterne, sensationell. Es hat sich ein bisschen verfranst. Sie wissen, die Internetportale sind zahlreich und viele Leute gucken tatsächlich nicht danach, was ein Führer mit seinen Experten gesagt hat, sondern was die anderen Gäste gesagt haben. Das ist nicht gerade das, wo man Qualität mit erzeugt.
Aber trotzdem, da ist die Aufmerksamkeit doch dann heute Abend da. Inwieweit ist denn die Vergabe der Sterne eigentlich taktisch motiviert?
Das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, stark verändert, weil es war lange Zeit so, dass auch die Granden des Michelin, also die internationalen, die Chefs der jeweiligen Länderführer, ganz große Namen in der Kulinarik waren und sehr viel Renommee genossen. Wenn man Aufsehen erregen will, muss man Dinge machen wie Sterne, vor allem 3 Sterne, vergeben. Aber wir haben auch den Eindruck als Beobachter, dass man auch mittlerweile interne sehr schätzt, wenn man 3 Sterne wegnimmt. Mhm. Weil das gibt noch mehr Presse. Da ist der Wurm ins System gekommen, weil die Beobachter haben und Köche vor allem haben gesagt, so, wir sehen da taktische Bemühungen, Aufsehen zu erregen, kommerziell zu sein, bessere Wirkungen zu erzeugen. Und wir sind unter Umständen die Opfer.
Gut, da werden heute Abend vielleicht dann doch auch die ein oder anderen zittern. Sie sind ja auch als Gastrokritiker, naja, gefürchtet, das ist jetzt vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber Ihr Besuch macht wahrscheinlich schon den ein oder anderen Küchenchef nervös, auch wenn Sie ja immer betonen, Ihnen geht's ums Optimieren, nicht ums Meckern. Und interessant finde ich in diesem Zusammenhang auch Ihre Testreihe Dolase versus Mensa. Das ist ja auch eine eher traurige kulinarische Serie, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, das ist nun auch, wir haben Filme gedreht für die FAZ, einen ganzen Haufen davon und wirklich über das ganze Land verteilt Mensen besucht. Es war einfach dringend mal nötig. Ich müsste eigentlich auch Krankenhäuser mal besuchen oder Altenpflegeheime, weil es ist allen längst klar, dass in diesem Bereich nicht nur Dinge verschenkt werden, weil sie besser sein könnten, sondern auch eine wichtige Art der Sozialisierung in gute Küche oder man Leute einfach glücklich machen könnte, wenn man vernünftig für die kocht. Denn die vielen alten Leute zum Beispiel, die wissen oft sehr genau, was gut schmeckt.
Ich denke auch, da müssten wir wahrscheinlich ansetzen, um ein anderes Verhältnis zum Essen zu bekommen. Also Genuss und Qualität statt Völlerei und Sättigung.
So ist es.
Jetzt essen die meisten, um satt zu werden, aber Kochshows im Fernsehen boomen immer noch. Auch Serien über Spitzenköche und Gastronomie wie die ARD-Reihe Am Pass, die Sie vielleicht auch kennen, oder Chef's Table auf Netflix. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ich gucke die Sache nicht. Ich kann darüber leider nicht berichten. Da wird einem übel. Ich sehe einfach bei diesen Sachen so viele Fehler. Das wird instrumentalisiert, das Kochen, um Unterhaltung draus zu machen. Das kann man leider, aber es entspricht in keiner Weise irgendeiner realen Arbeit in einem guten Restaurant. Das sieht ganz anders aus.
Eine Ihrer goldenen Regeln lautet ja, nehmen Sie nie einen Fernsehkoch als Vorbild. Nutzen Sie die TV-Zeit, um selbst zu kochen?
Ja, Unbedingt. Ich bin vom Fach sozusagen, weil ich bin eigentlich, bevor ich anfing, irgendwie da als Kritiker zu arbeiten oder über Essen zu schreiben, war ich schon ein Privatkoch nenne ich, aber ein wirklich fanatisierter Privatkoch, der also wirklich jedem Trick und Geheimnis, jeder Qualität auf die Spur kommen wollte. Und das mache ich mittlerweile schon seit den mittleren 80er Jahren. Das ist eigentlich das Beste an diesem ganzen Beruf. Ich habe so gut kochen gelernt, dass das Spaß macht.
Was ich trotzdem ein bisschen widersprüchlich finde, also viele schauen ja diese Serien über Spitzenköche und können sich's gar nicht leisten, in diese Sterne-Restaurants zu gehen und dort zu essen. Sind denn diese Sterne eigentlich noch zeitgemäß? Also braucht es nicht eigentlich ein anderes Bewertungssystem? Zum Beispiel, wo kann ich am besten essen zu humanen Preisen?
Ja, gut, das Michelin würden jetzt dazu sagen, das haben wir ja eigentlich schon. Wir haben diesen Bib Gourmand, der ja sagte, 3 Gänge und dann wird immer so eine Preismarke ungefähr, die ändert sich zwar ein bisschen, aber so irgendwie so in den 30er, 35 oder 40 Euro oder irgendwas. Das haben wir ja schon sehr lange. Es ist so ein bisschen so mit dem Publikum. Ich persönlich habe mit meiner Frau weit vor der Zeit, wo ich Kritiker war, eine Spardose angelegt, damit wir wirklich sagen können, so, wir gehen jetzt in dieses wunderbare Restaurant, weil ich da einfach was lernen will. Ich habe den Eindruck, dass die Gäste einen wichtigen Aspekt irgendwie nicht auf dem Schirm haben. Nämlich zum Beispiel den, wie viel Zukunft in einer guten Küche steckt. Und nicht nur was Foie Gras und Trüffel oder sonst was angeht, sondern zum Beispiel gerade aktuell seit etlichen Jahren auch das, was jetzt eine Bio-Küche angeht, was Vegetarisches, Veganes angeht. Die guten Ideen sind da zu finden, wo die richtig guten Köche sind. Und gerade diese vegetarische Szene, die so im normalen Restaurant krankt doch immer ein bisschen daran, dass sie nicht besonders viele Ideen haben. Wenn sie lauter vegetarische Gerichte irgendwo kriegen könnten, die absolut wunderbar wären, würden sie Vegetarier werden.
Es gibt ja auch den grünen Stern, Herr Dolase.
Ja, leider etwas.
Wie?
Es ist ja ein bisschen ideologisch, einen grünen Stern zu. Wenn man liest, was sie da schreiben, die Begründung dafür. Naja, es ist nicht mehr so ganz die reine Kochkunst. Das stört mich grundsätzlich, weil wir sollten schon erstmal dabei bleiben, dass man weiß, was gute Produkte sind, gute Garung, Würzung, Proportionen, Komposition, weiß der Teufel was. Und nicht unbedingt, dass gefragt wird, war das Huhn jetzt auch lang genug draußen. Das ist alles schön und gut, aber es sollte nicht zum eigentlichen Inhalt werden.
Aber Sie sind heute um 19 Uhr live dabei, wenn die Sterne vergeben werden.
Ich sitze hier irgendwo in Italien und gucke mir das online an natürlich. Koche ich hier in der Ferienwohnung, wo wir sind gerade, koche ich heute Abend Spargel wahrscheinlich, kurz vor der Michelin-Verleihung.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dolase, und genießen Sie noch die Zeit in Südtirol, da gibt es ja auch leckeres Essen.
Das werde ich schon machen, keine Sorge. Vielen Dank.
Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
Der französische Autor Mathias Henard nimmt keine Rücksicht auf herkömmliche Leseerwartungen. Und genau das macht seine Bücher interessant und preisverdächtig. Den Prix Goncourt, den wichtigsten französischen Literaturpreis, hat er schon bekommen. Auch den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Sein neuer Roman Tanz des Verrats besteht eigentlich aus 2 Büchern, 2 Ebenen, Gegenwart und Geschichte. Judith Heidkamp.
Wie gewohnt, Mathias Henard will alles. Das Schlimmste und das Beste. Totale Gewalt, totaler Geist. Der Mensch im maximalen Gegensatz in einem Roman. Der diesmal aber aus so unterschiedlichen Hälften besteht, dass man eigentlich von 2 Büchern sprechen kann. Stilistisch, inhaltlich, perspektivisch.
J'ai été vraiment convaincu. Spätestens
als der Krieg in der Ukraine ausbrach, sagt Mathias Henard, sei er überzeugt gewesen, dass 2 Geschichten notwendig seien. Die Erzählung der politischen Ereignisse und die der extrem grausamen Realität nämlich. Der eine Erzählstrang ist rough, brutal, tierisch fast. Ein namenloser Deserteur in einem namenlosen Krieg. Wir beim Lesen sind er, sind ich, manchmal auch nicht. Alles verschwimmt, wo es nur um Durchhalten und Aushalten und Essen und Trinken und kaputte Körper geht. Epischer Ton teilt sogar Verse.
Wasser und Sonne vertreiben den beißenden Geruch nach Fett und Blut, den dein Körper angenommen hat. Hoch am Himmel kreisen Vögel und Flugzeuge.
Der andere Romanstrang, völlig andere Erzählweise, Zivilisation. Mathematiker und Mathematikerinnen, Vertreter des abstrakten Geistes sozusagen, treffen sich. Sie haben genau bezeichnete Biografien, befinden sich historisch eindeutig in der Nähe von Berlin, Spätsommer 2001, Vorabend des 11. September. Sodass wir Lesenden gleich wissen, der Einbruch der Gewalt steht erneut bevor. Auf einem Haveldampfer soll ein Kolloquium stattfinden, zu Ehren eines von Enar erfundenen Großen des Fachs, Paul Heudeber, der das KZ Buchenwald überlebt hat und sich nach dem Krieg für die DDR entschied.
Paul definierte sich als antifaschistischer Mathematiker. Er war störrisch wie ein Axiom. Ich erinnere mich, dass ich bei dieser allgemeinen Charakterisierung meines Vaters lächeln musste.
Und ja, dieser Spoiler muss sein, es ist nicht so, dass die Spannung zwischen diesen beiden Romanwelten sich zum Schluss über die Geschicke der Figuren irgendwie auflösen würde. Die zwei Erzählstränge sind eher gegenseitige Resonanzräume. Es gäbe schon viele Gemeinsamkeiten, sagt Enar, als er das Buch vorstellt. Die Leser müssten die Verbindung herstellen. Was ist Treue? Was ist Desertieren? Was heißt sich opfern?
Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Qu'est-ce que c'est que la désertion? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Mais je laisse le lecteur fabriquer voilà, ses rapports.
In dieser formalen Radikalität hat man das selten gelesen. Es ist das große Thema des Goncourt-Preisträgers, die Gewalt, die immer neue Gewalt gebiert und die permanente Herausforderung zu widerstehen, Mathematik und Widerstand. So heißt der Festvortrag, den Heudebers Tochter Irina hält, kurz bevor in New York die Twin Towers angegriffen werden.
Sie gestand mir, sie sei froh, dass das 20. Jahrhundert zu Ende gehe, froh zu sehen, dass Europa Fortschritte mache und dass sie sich nichts mehr wünsche, als dass dem 21. Jahrhundert die Schrecken des Vorausgegangenen erspart blieben.
Geschrieben wurde Tanz des Verrats vor dem Hintergrund der russischen Invasion in die Ukraine. Gelesen wird das Buch nun vor dem doppelten Hintergrund immer weiterer verbaler und militärischer Aufrüstung und der lodernden Kriege in Ost und Nahost. Matthias Enar ist beiden Weltgegenden und nicht nur literarisch verbunden. Sein Buch ist ein verstörendes Leseerlebnis.
Tanz des Verrats von Matthias Enar, übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller, ist bei Hansa Berlin erschienen. Und wir hören noch mal rein ins Debüt Wellen von Suyono. Im Titel Rot, da geht's um den Tod. Das Motiv zieht sich durchs ganze Album.
Du musst gehen und weißt gar nicht wann. Du musst leben und weißt nicht wie lang. Ich bin
Wasser und Tod, so klingen die Wellen von Suyono. Die Bilder der französischen Impressionisten sind seit Jahrzehnten begehrte Sammlerobjekte und erzielen am Kunstmarkt Höchstpreise. Das war nicht immer so. Als sich im April 1874 Künstler wie Monet, Renoir und Degas zusammentaten, um ihre Werke in einem Pariser Fotostudio zu zeigen, weil sie für den offiziellen Salon abgelehnt worden waren, machte sich ein Kunstkritiker über diese Schau lustig und prägte den Begriff Impressionismus. Diese Geburtsstunde einer der wichtigsten Kunstrichtungen der Moderne feiert Frankreich 150 Jahre später landesweit. Eine Ausstellung im Pariser Musée d'Orsay stellt die revolutionäre Schau mit den Erneuerern von damals nach. Stephanie Markert.
Nous y sommes, Degas. Et je m'avoue plutôt satisfait de notre travail d'accrochage.
Wir haben es geschafft, Digga. Ich bin eher zufrieden damit, wie wir die Werke aufgehängt haben. Nicht Rand an Rand bis zur Decke wie in der offiziellen Malerei- und Skulpturmesse.
Comme l'on voit au salon de peinture et de sculpture.
Wir schreiben den 15. April 1874 und belauschen Renoir um 8 Uhr abends auf der Vernissage der ersten Impressionistenschau. Er blickt zufrieden auf sein Pariser Mädchen, eine Dame in Blau, und Degas Büglerin ist auch nicht weit. So klingt es unter dem Augmented Reality Helm, den Dutzende in einem schwarz-weißen Raum des Musée d'Orsay tragen. Sie bewegen sich wie von Geisterhand. Emmanuel Guerriero, Chefentwickler der Firma Emissive, weiß warum. Sie erleben 45 Minuten lang ein Abenteuer und das auf 450 Quadratmetern. Wir können ein Stück vom Boulevard des Capucines nachstellen mit dem Atelier des Fotografen Nada, denn dort fand die berühmte erste Ausstellung der Impressionisten statt. So wollen wir VR nicht nur für Gamer, sondern für ein breiteres Publikum im Museum öffnen. Es gibt keine bildliche Darstellung des Ereignisses. So haben Experten Luftaufnahmen, Grundbücher, Skizzen, Zeitungsartikel und Rechnungen ausgewertet, etwa jene über 3.341 Franc für einen rotbraunen Stoff. In der realen Ausstellung steht Kuratorin Sylvie Patry. Ist die Jubiläumsschau authentisch? Das wäre eine nicht machbare Mission, denn unter den über 200 damals ausgestellten Werken sind heute nur rund 40 identifiziert. 28 davon haben wir aufgehängt. Dank eines Journalisten, der damals die erste Impressionistenschau besucht hat, wissen wir, dass sie an Wänden hingen, die mit rotbraunem Leinen bespannt waren. So versuchen wir, dem Besucher das Gefühl zu geben, in der damaligen Schau zu flanieren, die Kunstgeschichte geschrieben hat. Das Bild Impression, Sonnenaufgang, das Claude Monet zwei Jahre zuvor im Hafen von Le Havre malt, ist das Titelbild der Ausstellung. Es ist das emblematischste Bild, das allein resümiert, was 1874 passiert, als der Impressionismus eingeläutet wird. Es wird der Bewegung seinen Namen geben. Ein Kritiker schreibt damals, es sei impressionistisch, was anfangs ein Schimpfwort, eine Beleidigung war. Das Wort aber bleibt und bezeichnet bald respektvoll jene, die die Kunst erneuern, ihren Eindruck malen, mit Licht und Farbe jonglieren. Vom klassischen Kunstsalon werden die noch unerkannten Genies oft abgewiesen. Sie gründen eine Gesellschaft, um unabhängig auszustellen und zu verkaufen. 1874 hängen auf der Konkurrenzmesse 4.000 Bilder. Der Staat kauft fast 170 davon. 300.000 Besucher kommen. Zu den Impressionisten gerade 3.500. Sie werden 4 Bilder los. Berthe Morisot tanzt damals auf beiden Hochzeiten. Allein bei den Impressionisten ist die Kunstpionierin mit 9 Werken vertreten. Darunter, wie auch 150 Jahre später, die Wiege. Ein zartes Bild, auf der Berthes Schwester ihr Kind hütet. Das Sujet berührt und sorgt mich, denn meine Schwester hat seit ihrer Hochzeit keinen Pinsel mehr in die Hand genommen. Die Männer denken, sie können einfach eine ganze Existenz einnehmen. Die wohlhabende Berthe Morisot schafft es dagegen, Karriere und Familie zu verbinden. Nizza widmet ihr in diesem Jahr eine ganze Ausstellung. Kuratorin Sylvie Patry:
Plus de 170 chefs-d'œuvre du Musée d'Orsay.
Mehr als 170 Meisterwerke des Musée d'Orsay sind derzeit ausgeliehen an Museen in allen Regionen Frankreichs. Es gibt der 150-Jahr-Feier des Impressionismus ein nationales Format. Wir feiern dieses Datum nicht nur in Paris.
Pas seulement à Paris.
Eh bien, avancez!
Während im Musée d'Orsay die virtuelle Jubiläumsschau, der mit den echten Bildern, fast ein bisschen den Rang abzulaufen droht.
Die Geburtsstunde des Impressionismus im Musée d'Orsay. Die Schau Paris 1874, den Impressionismus erfinden, die läuft noch bis Mitte Juli. Und übrigens auch sehenswert im Kölner Wallraf-Richartz-Museum die Ausstellung Paris 1874, Revolution in der Kunst. Zum nächsten historischen Ereignis. 1974 trafen während der Fußball-WM in Westdeutschland die Mannschaften der DDR und der Bundesrepublik das erste und einzige Mal aufeinander. Na klar, Deutschland wurde Weltmeister. Aber wer gewann dieses deutsch-deutsche Match am 22. Juni 1974? Was die Partie so brisant machte, welche politische Gemengelage mit reinspielte und warum fortan Krisenmanagement angesagt war, schildert der Autor Ronald Reng in seinem Buch 1974 – Eine deutsche Begegnung.
Es war eine ganz spannende Zeit, eine zwischenstaatlich spannende Zeit. Es gab zum ersten Mal eine Entspannungspolitik zwischen den beiden Staaten. Gleichzeitig war es in der Bundesrepublik eine wahnsinnig aufgewühlte Zeit, hochpolitisiert. 91% Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl gab es nie mehr wieder. Und in der DDR fand in dieser Zeit der einzige Machtwechsel statt in der Geschichte des Staates, von Ulbricht zu Honecker,
sagt Ronald Reng. Die Bundesrepublik ist Gastgeber, einer der Top-Favoriten. Und natürlich geht es um mehr als um Fußball. Es ist eine aufgeladene Zeit. Gerade ist Kanzler Brandt zurückgetreten. Auslöser der DDR-Spion Günther Guillaume.
Es war zum ersten Mal eine linke, eine sozialdemokratische Regierung an der Macht in der Bundesrepublik, nach 20 Jahren CDU-Regierung. Und deswegen war das auch eine sehr umkämpfte Zeit. Wie soll das Land sein? Da wurde wirklich um die Grundsätze gekämpft. Wie viel Rechte sollen eigentlich Frauen haben? Das waren alles große Fragen.
Auch in der DDR ist ein Hauch von Aufbruch. Sie haben eine gute Nationalmannschaft. Talentiert, taktisch weit vorn. Endlich sind sie bei einer Weltmeisterschaft dabei. Ausgerechnet in der Bundesrepublik. 22. Juni, Showdown. Deutschland spielt gegen Deutschland. Beide Mannschaften sind bereits für die Hauptrunde qualifiziert. Die Westdeutschen sind anfangs hoch überlegen, doch dann zerhackt der Außenseiter clever deren Spiel. Es ist ein Spiel, das zum Kampf der Systeme aufgepumpt worden ist. Warum wir heute gewinnen, hatte die Bild-Zeitung getitelt. Dann, 77. Minute. Jürgen Sparwasser für die DDR. Ein ziemlich raffiniertes Tor. Die DDR gewinnt das Spiel, 1:0. Der WM-Sieg aber wird an Westdeutschland gehen. Während die DDR bei ihrer einzigen WM-Teilnahme respektabler Sechster wird. Und abseits des Fußballplatzes? Da verschiebt sich etwas in der Gesellschaft, sagt Ronald Reng.
1974 fühlt sich an wie das Ende einer Zeit. Also es war in Westdeutschland die Zeit der großen Ideen, manche haben auch gesagt der konkreten Utopien. Das war damals das Schlagwort. In Ostdeutschland wiederum hatte man 3 Jahre nach dem Machtwechsel zu Honecker dann doch langsam das Gefühl, so viel ändert sich unter dem auch nicht. Deswegen bleibt so das Gefühl, es war eine sehr besondere Zeit und so langsam in diesem Sommer 1974 ging sie zu Ende.
Lili Ruge über 1974, eine deutsche Begegnung von Ronald Reng, erschienen im Piper Verlag. Die Kultur hält den Ball flach bis morgen. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.